Kraft. Worin finden wir Kraft? Für manche ist Kraft in Einheiten von PS. Für andere ist Kraft, dass man Beziehungen aufbauen kann, dass viele sie mögen, viele uns mögen. Wo ist Kraft zu finden? In der Bibel spricht von Kraft, und zwar Kraft nicht von uns Menschen oder von etwas in dieser Welt, sondern von Gott. Und es ist eine Kraft, der unsere Vernunft übersteigt, unsere Vorstellung übersteigt. Und da möchte ich mit einem Beispiel anfangen, von einem Nathan Bedford Forrest anfangen. In 1821 in Chapel Hill, Tennessee geboren. Im Alter von 20 Jahren ließ er sich schließlich in Memphis nieder und dort erlangte er als Sklavenhändler. Da ist eine Werbung für seine Firma, Sklaven zu kaufen und zu verkaufen. Er hat großen Reichtum erlangt, bevor der 1821 aus der Bürgerkrieg in den Bürgerkrieg gezogen wurde und hat teilgenommen als Soldat an einem Massaker von Fort Pillow, wo 200 Schwarzen, auch einige weißen Soldaten, brutal getötet wurden, nachdem sie sich gerade ergeben hatten. Nach dem Krieg wurde spekuliert, dass er 1867 dem KKK beitrat, dass die Ku Klux Klan, eine Gruppe, die gegen den Schwarzen und andere Rassen gewirkt hatte. Man denkt, so ein böser Mensch, das ist Ende der Geschichte. Das von dem Krieg, wo so viele getötet wurden, Schwarzen vor allem, und da ist scheinbar angeblich sein der Ort, wo er seinen Sklaven verhaftet hatte. Forrest war nämlich aber mit einer gottesfürchtigen Frau verheiratet und die hat für seine Rettung gebetet. Und er hat sich dann später bekehrt. Forderte er dann die Auflösung dieser bösen Gruppe, der KKK, und begann sich für die Bürgerrechte der Schwarzen einzusetzen. Nach dem Krieg setzte sich Ford unermüdlich für den Aufbau des neuen Südens und die Schaffung von Arbeitsplätzen für schwarzen Südstaatler ein. Er war auch großer General bekannt und hat Weißen und Schwarzen gleichermaßen als angesehene Bürger gesehen. Vielleicht das beste Zeugnis von seinem Leben ist bei seiner Beerdigung in 1877 waren 10.000 Einwohner der Region dabei, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, darunter 3.000 Schwarzen. Wie ist das möglich, dass so ein böser Mensch, der Sklaven kauft und verkauft hatte, die sicher höchstwahrscheinlich auch Blut auf seine Händen hatte für das Leben von Menschen. Manche, nicht allen, aber so einen haben öfters dann Schwarzen sterben lassen oder umgebracht sogar. Aber sein Leben wurde voll verändert durch die Kraft des Evangeliums. Nur Jesus kann ein Herz von so einem bösen Mensch ändern. Das ist, wo unsere Geschichte heute ist, in Apostelgeschichte Kapitel 16, in dem 16. Kapitel von diesem Buch über den Wirken der Apostel, aber eigentlich die Wirken des Heiligen Geistes, wo wir sehen, die Kraft des Evangeliums verändert Menschen. Das Evangelium ist mächtig, um Seelen zu retten. Sind wir auch davon überzeugt? Das ist eine Frage für uns. Gottes Kraft ist in dem Evangelium. Die gute Botschaft, dass Jesus Christus, der ewige Gott, Mensch geworden ist, am Kreuz für uns gestorben ist, begraben wurde und 3 Tage später auferstanden ist. Das ist die gute Botschaft. Das soll uns zum Springen und Freuen, weil die Sünde abgeschafft wurde. Und das hat Macht, Herzen zu verändern. In Apostelgeschichte Kapitel 16 kommen die Apostel jetzt nach Philippi hin. Sie waren hier unterwegs in Kleinasien und wurden verhindert hier, sind verhindert hier oben weiterzumachen, aber Gott hat denen dann geführt bis nach Troas und hier durch eine Vision von einem Mazedoner gesagt hat, komm rüber und hilf uns, haben sie gesagt, ja, wir sollten hin. Wir haben gesehen, wie Gott führt und leitet und eines ist sicher, Gott führt, wenn wir bereit sind, wenn wir in Bewegung sind. Gott führt nicht jemand, der nicht bereit ist, zu folgen. So wie ein Auto, wenn es sitzt, ist es schwer, das Steuerrad zu bewegen. Aber wenn es in Bewegung ist, ganz leicht. Und so ist Gott mit uns. Paulus und Barnabas Paul und Silas und dann Timotheus dazu waren ständig in Bewegung für den Herrn. Und Gott hat leicht verhindert, wo sie nicht hätte gehen sollen. Aber jetzt sind sie in Troas und sind rübergegangen von Mazedonien, von Troas bis Mazedonien. Es ist interessant zu sehen, dass der ganze in der Stelle, wo es um Führung geht, in Kapitel 16, das ist alle drei Personen der Gottheit haben Paulus hier geführt. Du hast Gott, du hast den Heiligen Geist, du hast den Geist Jesu, der ihm geführt hat. Das soll uns trösten, dass die ganze Dreieinigkeit ist dafür und führt unserem Leben. Nicht nur den Apostel Paulus, sondern jeden von uns. Und hat ihnen dann nach Europa gebracht. Gott sei Dank, dass das Evangelium bis Europa gekommen ist. Nun, wir werden heute sehen, aber dieser Mann, der gerufen hat, letztendlich zumindest der erste, war eigentlich eine Frau, die ihm begegnet hat. Es war der Lydia. Und das werden wir heute begegnen, in diesem Stelle. Das Evangelium, die Kraft des Evangeliums, wenn es verkündet wird. Verse 13 bis 15. Sie kommen in diese Stadt Philippi. Philippi war eine Stadt, der 167 vor Christus ein römischer Besitz geworden ist, war eine Steueroase für Soldaten, die im Ruhestand gekommen sind. Es war begehrt, dort zu leben. Und dort gab es auch weniger Juden. War hier, das ist eigentlich Troas, man sieht darüber auf dem Ägäischen Meer, das ist der Hafen in Troas, wo Paulus losgesegelt wurde. Und dann kamen sie hier nach Samothrake und dann weiter nach Neapolis. Hat Walter vorgelesen, das ist der römische Straße, vielleicht auf diesem Weg ist er gelaufen und dann bis Philippi. Man sieht, diese Orte sind noch zu finden, wo er unterwegs war. Aber sehen, die Kraft des Evangeliums in der ersten Verse wird gesehen, wenn es verkündet wird. Paulus und Silas und Timotheus und jetzt wissen wir auch Lukas, weil er spricht von wir, er ist auch dabei, sind in Philippi und an Sabbat haben sie, es gab keine Gemeinde in der Gegend, aber an Sabbat haben sie dann gesucht, wo es ein Gebetskreis war, angeblich, vermuteten. Und so haben sie das Evangelium gepredigt. Sie haben von Jesus weitererzählt. Und eine Frau hat dann von Jesus, ihr Herz geöffnet. Nun, ich möchte hier sagen, diese Gebetsstätte, Gebetskreis, die hier war, gab es, weil es keine Synagoge gab. Wenn es weniger als 10 Juden, jüdische Männer in einem Staat gab, haben sie keine Synagoge gebaut. Normalerweise ist Paulus in eine Synagoge gegangen, aber hier ging er dann, wo es Menschen gab, die gottesfürchtig waren. Das ist eine interessante Anwendung hier von Paulus. Wo ist er gegangen, um Menschen zu evangelisieren, mit Menschen zu reden? Er ging, wo Gott schon am Wirken war. Diese Frauen waren nun nicht gläubig, aber sie waren auf der Suche. Er hat ein Gespür gehabt, wo Gott am Wirken ist, und dort ging er hin. Das ist, wo diese Frauen sich getroffen haben. Was haben sie gebetet? Steht es nicht da. Aber sie war, mindestens Lydia, war gottesfürchtig. Und Gott hat angefangen, in ihrem Herzen zu wirken. Der mazedonische Ruf war auch für sie, dass sie dann Jesus findet. Ohne einen Prediger. werden sie nicht zum Glauben kommen. Paulus und Silas und Timotheus predigen und sie kommt zum lebendigen Glauben. Sie wird dann getauft und folgt dem Herrn. Und diese Frau, ist, glaube ich, hier ist ein Bild von dem Meer, Fluss, wo sie schätzen, sie durch die Gebetsgruppe sich getroffen hat. Diese Frau war eine schon erfolgreich in ihr Beruf als Purpurkämmerin. Und das ist dann Purpurfarbe, wie das dann damals gemacht wurde. So hat es vielleicht so ausgesehen. Und sie war sehr, sehr reich. Sie hat viel schon auch die Möglichkeit, Paulus unterzubringen. Und sie hat das Evangelium geglaubt. Aber merkt, es war nicht Paulus als Apostel, der ihr das gemacht hat, letztendlich, sondern Gott sagt, deren Herz öffnete der Herr. Ich möchte uns hier noch kurz sagen, wir denken manchmal, ja, Paulus war großer Apostel, hat Menschen bekehrt. Wir bekehren keinen Menschen. Wir sind nur Sünder, die Jesus gefunden haben. Und wenn wir von anderen von Jesus erzählen, es ist Gott, der die Herzen berührt. Gott bekehrt Menschen, nicht wir. Ich sage immer gern die Geschichte von D.L. Moody, ein Evangelist, als er mal in England war und hat jemand begegnet und der Mann war voll besoffen und kam auf ihn zu und sagt, hey Moody, ich bin einer deiner Bekehrten. Und er sagte, ja, doch, du bist einer meiner Bekehrten, aber nicht von Jesus. Okay. Das ist genau, wie Gott das sieht. Okay? Also er ist derjenige, der bekehrt, nicht wir. Gott öffnete ihr Herz und sie hat sofort sich taufen lassen, als Zeugnis, dass sie Jesus gehört. Und jetzt, das ist die erste Person. Es gibt hier drei Personen im Mittelpunkt hier in dieser Geschichte. Die erste ist die Kraft des Evangeliums, wenn es verkündet wird. Lydia kommt zum Glauben. Jetzt kommt die Kraft des Evangeliums über Dämonen, über geistliche Mächte. Jetzt kommen durch einige Tage, sie sind noch in diesem Gebetskreis, haben sicher weiter von Jesus erzählt und Lydia gestärkt. Aber es gab diese Magd, die ihnen begegnet hat. Und die hat einen Wahrsagegeist. Wer ist diese junge Frau? Sie war scheinbar jung, sie war eine Sklavin, sie hat einen bösen Geist, die Fähigkeit gab, in der Zukunft zu schauen. Wortwörtlich in der Griechisch ist das Wort mit Wahrsager, mit diesem Geist, das Wort Python-Geist oder einen Geist Python. Was ist ein Python? Eine Schlange. Es war ein Schlangengeist. Ich lese vor, einem Mythos zufolge war Python eine Schlange, die den Tempel des Apollo bewachte und schließlich von Apollo getötet wurde. Später wurde das Wort Python zur Bezeichnung für eine von einem Dämon besessene Person, durch die Python sprach. Wir müssen nicht groß machen, wer genau dieser Geist war, aber das war diese Bezeichnung von so einem bösen Geist. Es gibt bösen Geister. Der dritte der Engeln sind von der Teufel, von Satan mitgerissen in der Rebellion gegen Gott im Himmel. Und zwar ganz am Anfang nach dem Schöpfung, ziemlich früh nach der Schöpfung scheinbar, weil Gott alles gut gemacht hat. Und Satan und diese dritten Engel sind auf die Erde verworfen. Warum Gott das zulässt, das ist letztendlich seine Sache. Aber Gott, wir merken in der Bibel, wenn es von Dämonen und Teufel spricht, sie sind wie von Gott benutzt, um seine Pläne zu vollbringen. Also immer wieder siehst du das, auch in der Zeit Jesu. Aber diese arme Frau, so wirklich in Missbrauch gelebt hat, missbraucht wird, um Geld zu verdienen, einen bösen Handlung, was sie hier gemacht haben, und sehr profitabel. In der Zeit waren die Menschen es hat mich Resonanz gegeben, als ich das gelesen habe. Lese es vor. Viele Menschen in der antiken Welt hatten das Gefühl der Entwurzelung, der geistigen Verwurzelung und der Ziellosigkeit. Sie spürten, dass sie im weiten Meer der Menschheit umhertrieben, in dem man ein Nichts war. Sie fühlten sich weder zu Hause noch sicher in der Welt und sehnten sich nach einem Wort der Gewissheit. Mensch, das klingt wie 2024, oder? So sind die Menschen 2000 Jahre später. Sie suchen Halt. Sie suchen eine Zukunft zu haben. Jemand, der Sicherheit bringt. Und es gibt nur einen, der das machen kann. Aber leider verweigern sie das, an ihm zu glauben oder wissen nicht von ihm. Diese arme Frau hat dann Zeugnis von Jesus gegeben. Sie hat gesagt, die sind, wie sagt sie, sie schrie, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das ist so scheinbar ein klares Wort, auch die Wahrheit. Und sie hat es einigen Tagen gemacht. Und dann wurde Paulus unwillig. Vielleicht musste er überlegen, was mache ich in dieser Situation? Sie sagt die Wahrheit. Soll ich das nutzen als Bühne für das Evangelium? Letztendlich sagt er nein. Soll das Wort Jesu nicht in den Mund von einem bösen Geist kommen? So hat Jesus jedes Mal, als jemand, der besessen wurde, Zeugnis von ihm gab, hat er das verweigert. Er sagt, hör auf. Er hat denen bedroht, nicht von ihm zu sagen, weil es ein böser Geist war. Wir müssen immer schauen, wenn wir das Evangelium predigen, dass es ein klares Wort ist, dass es nicht in Verwirrung kommt, dadurch, dass wir in Verbindung mit Bosheit, durch Bosheit, das Evangelium weitergeben. Das bringt nur Verwirrung. In dieser polytheistischen Kultur, in der sie gelebt hat, diese Frau, war das auch verwirrend. Es kann sein, selbst dass das Wort, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das Wort den Weg ist im Klammern in meinen Elberfeldern. Das ist richtig so. Das Wort der Artikel ist nicht da. Das heißt, es kann übersetzt werden im Griechisch. Sie bringen einen Weg des Heils. Sie verkündigen einen Weg des Heils. Das heißt, es gibt andere Wege, aber sie verkündigen einen Weg. In einer polytheistischen Kultur hätte das ganz voll Sinn gemacht. Ja, schön, er hat einen Weg, und dann Apollo hat einen Weg und Zeus hat einen Weg. Nein, sagt Paulus, so geht's nicht. Das Wort Jesu muss klar sein und ohne Verbindung mit Bosheit, mit falscher Lehre. Selbst wenn falsche Lehre oder ein böser Geist die Wahrheit sagen sollte. Das ist, wo Apostelgeschichte 4, ist klar, Apostelgeschichte 4, Vers 11. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist, spricht er von Jesus. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir rettet werden müssen. Liebe Leute, sind wir überzeugt, dass es keinen anderen Weg zum Himmel gibt? Nur in dem Namen Jesus Christus. Nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Nur Jesus allein kann den Menschen retten. So war Paulus fest, weil ich sage, nein, du darfst nicht Zeugnis von mir geben. Aber dafür hat er dann diese Dämonen aus sie ausgetrieben. Nun, müssen klar sein, hier macht er was Schönes. Er treibt diesen Geist aus dieser Frau aus. Aber wenn wir das Evangelium wirken lassen, wenn wir von Gott predigen, müssen wir bereit sein, auch die Konsequenzen zu tragen. Es wird nicht immer praktikabel, in dieser Welt von Jesus zu erzählen und ein klares Wort zu sagen. Und so ist es in diesem Fall. Diese Frau, dieses Mädchen ist dann befreit worden, aber jetzt haben diese Männer ihren Gehalt verloren. Sie sind arbeitslos quasi. Und sie sind ganz wütend. Und sie sprechen dann gegen Paulus. Sie bringen die ganze Stadt in Aufruhr, viele in der Stadt in Aufruhr gegen Paulus. Die Kraft des Evangeliums verkündet, die Kraft des Evangeliums über Dämonen und die Kraft des Evangeliums in Verfolgung. Auch in Verfolgung wird die Kraft des Kreuzes zu sehen. Die haben jetzt Widerstand erlebt und sie sind ins Gefängnis gebracht. Erst sind sie aber mit Stöcke, mit Rute geschlagen. Hier ist ein Bild, wenn es klappt hier, ein Bild, was man sehen kann, wie vielleicht so eine Rute angeschaut hat. Also man denkt, so eine Rute, wenn du überlegen könntest, so mit so einer Rute geschlagen zu werden. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, sondern mehrmals geschlagen zu werden. Und egal, manchmal sind die kleineren, manchmal schmerzhafter vielleicht. Ja. Egal, viele Schläge. Nur, weil sie jemand von einem Dämon befreit hatten. Ohne Prozess und mit falschem Zeugnis, dass sie was Böses getan hatten. So sind sie ins Gefängnis gebracht. Sie nahmen sie, als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hätte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Jetzt sind sie körperlich missbraucht worden, ungerecht behandelt, ohne Prozess und sind in Gefängnis gebracht. Da ist eventuell, wo das Gefängnis hätte sein können, hier in der Stadt unter einem Gebäude. Da sind so von Pompeji, das ist nicht weit, also in Italien, so in der ungefähr die gleiche Zeit, wo das sie in Fesseln gebracht werden, das sind für Füße. Das heißt, das Schmerzen kommt weiter, nicht nur durch die Schläge, sondern auch durch den Block, wenn sie da gehalten sind. Befreiung ist unmöglich, Menschen gesehen. Aber Tertullian hat gesagt, der Bein, auch wenn die Füße in den Block sind, ist das Herz des Christens frei und im Himmel. Und das war für Paulus und Silas. Warum Paulus und Silas und nicht Timotheus und Lukas ins Gefängnis gebracht? Manche vermuten vielleicht, weil sie klar Juden waren. Die anderen zwei nicht so klar als Juden bezeichnet wurden oder identifiziert wurden und die zwei als Juden dann schneller angeklagt werden können. Die anderen zwei sind nicht deswegen ins Gefängnis gekommen. Vielleicht, es steht nicht im Text. Aber sie sind dann, diese zwei, Paulus und Silas, sind ins Gefängnis gebracht und dann sagt er, um Mitternacht, diesem ganz bekannte Stelle, um Mitternacht haben sie gebetet und Lobgesang gebracht zu Gott. Manchmal denken wir ein bisschen, ja, dass sie glimpflich einfach gesungen haben. Hey, hast du dein Liederbuch dabei? Ja, lass uns ein Lied singen. Okay? Also es steht nicht so, wie sie gemacht haben. Und es steht erst, dass sie um Mitternacht gesungen, gebetet und gesungen haben. Wer weiß, vielleicht haben sie ein paar Stunden gebraucht, ja, sich zusammenzureißen und dass sie dann in der Haltung kommen. Wir wissen nicht. Aber um Mitternacht erst haben sie gebetet und gesungen. Warum haben sie gebetet? Weil Gott allein ihr Halt war. Wie ein Hirsch lechzt meine Seele nach dir, oh Gott, nicht nach Befreiung, nicht nach Gerechtigkeit, nicht nach alles, was ich haben will, sondern nach dir. Sie beteten und sie haben Lobgesang gesungen. Das ist nicht nur als sicher, nicht nur als Zeugnis, sondern für ihrem eigenen Herzen, dass sie gestärkt werden, dass sie ermutigt werden, dass sie nicht den Mut verlieren in einer ganz bösen Situation. Hebräer 11 sagt, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem, hier ist es, er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Denkt ihr, dass Paulus das bereut hatte, dass er das gemacht hat, die Frau befreit hatte? Dass er hier nach Philippi gekommen ist? Mensch, warum haben wir das mazedonische Ruf gehört? Das ist alles in die Brüche gelaufen. Jetzt sitzen wir ins Gefängnis. Gott straft uns irgendwie. Wir sind nicht in Gottes Wille. Also solche Gedanken kommen hoch, oder? Sagt bei Paulus nicht. Ja, er war auch Mensch. Du folgst dem Herrn, du bist in seinem Willen, er hat klar geführt, Gott hat klar geführt und jetzt schau, was passiert. Super. Aber sie trösten sich in dem Herrn, sie ermutigen sich in dem Herrn. Das ist die Schmach des Christus, was wir in unser Fleisch gern vermeiden. Aber Paulus hat gesagt, wenn Jesus gepredigt wird, wenn die Kraft Gottes sichtbar gemacht wird, dann kommt auch solcher Schmach. Und das müssen wir gucken. Immer das Evangelium bringt das Schmach. Nicht wir mit unserer Bosheit oder unserer Provozieren, sondern das Evangelium allein ist genug, das Schmach Christi zu bringen. Petrus hat es auch gesagt, wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eifer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr euch leiden sollt, um der Gerechtigkeit willen glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn des Christus in eurem Herzen heilig. Seid nicht bestürzt. Und so sitzt Paulus und Silas im Gefängnis und sie heiligen dem Herrn in ihrem Herzen, sagen, Gott, du bist Gott, du entscheidest. Vielleicht werden wir morgen sterben. Wenn so, dann ist es so. Aber wir haben, so gut wie wir können, nach deinem Willen gehandelt. Segne diese Frauen weiter, die gerettet wurden. Wir wollten treu bleiben. Heilig dem Herrn in deinem Herzen. Nicht nur nach meiner Rechten pochen. Mensch, das haben sie gar nicht gefragt, warum wir diese Schläger, alle die Gesetze, römische Gesetze, die dagegen gestoßen wurden. Gesetzverstoß, das geht nicht, ich bin römischer Bürger. Nee, hat er gar nicht gesagt. Er hat einfach das angenommen und hat gelitten für Christus und konnte trotzdem weiter Lobgesang bringen zum Herrn. Das ist jemand, der im Willen Gottes lebt und sein Schicksal und alles Gott übergibt. Und als sie so Zeugnis gegeben hat, kam ein großes Erdbeben. Also das ist was Besonderes. Also wir denken manchmal, wir lesen die Bibel und sagen, ja okay, kann man großes Erdbeben und weitergehen. Okay, wenn heute ein Erdbeben stattfinden würde in Eckental, okay, so groß, dass die Türen aufgehen, würdet ihr das besonders finden? Wir sagen, naja, wieder auf Erdbeben. Okay. Es kommt in Apostelgeschichte, so viel wie ich weiß, ich habe nicht extra geschaut, kommt es nicht so vor. Aber Gott hat ein Erdbeben ausgerechnet an dieser Nacht gebracht. Okay. Merkt ihr, Gott lässt seine Knechte, seine Diener leiden, aber zur rechten Zeit, Himmel und Erde kann ihn nicht zurückhalten. Und er lässt die Erde beben für seine Knechte, dass sie befreit werden. Du hast hier ein Erdbeben, du hast Gottes Eingreifen in die Natur, in der physikalischen Welt, die Türen und Fesseln sind alle gelöst. Das, denke ich, passiert nicht immer bei einem Erdbeben, vielleicht schon, aber ich denke, Gott hat auch geschaut, dass alle Fesseln gelöst wurden und der Kerkermeister wird auch angesprochen. Gott wirkt in Natur, Gott wirkt auch in der Physik, in der Situation und er wirkt auch in dem Herzen, in dem Menschen. So ist der Kerkermeister. Kommt er, hat er scheinbar in der Nähe gewohnt, schaut, dass alle Türen auf waren und wollte sein Leben in der Hand nehmen, weil er wusste, jetzt ist Schluss für mich. Weil wenn sie alle weg sind, alle Gefangenen, dann bin ich schuldig. Ich komme dann ins Gericht. Mit der Todesstrafe muss ich damit rechnen. Und er wollte das nicht begegnen. Er ist wirklich am Boden. Er hat keine Hoffnung mehr. Keine Zukunft. Und nimmt den Schwert, sein Leben zu nehmen. Und Paulus rief mit einer lauten Stimme und sagt: Mach das nicht. Wo steht's? Rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Also wir sprechen von einer ganz dramatischen Situation, wo jemand fast sein Leben nimmt. Aber Gott hält seine Hand zurück. Und er kam mit einem Licht. Und jetzt kommt diese bekannte Frage: Was, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Liebe Leute, Gott ist so gnädig. Er bringt uns, nicht nur den Kerkermeister, sondern er bringt uns wirklich in Verzweiflung, dass der Punkt kommt, dass wir nicht mehr schauen können als nur auf zu ihm. Dieser Mann kam an seine Ende. Und da, wenn wir an unser Ende kommen, da fängt Gott an. Ja, das ist nicht immer lustig. Aber Gott ist so gnädig, dass er uns nachgeht. Und dieser arme Kerkermeister wurde von Gott berührt, angerührt. Und er macht sein Herz auf. Und Paulus sagt: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jeder braucht Rettung. Wir alle sind in Not unter der Flucht der Sünde. Wir alle kommen ohne Hilfe, kommen wir in die ewige Hölle. Dieser Mann, wenn er sein Leben genommen hätte, wäre er heute noch in dem Feuersee. Aber Gott sei Dank hatte die gute Botschaft gehört. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das gilt für dich, das gilt für dein ganzes Haus. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Dieser Mann hat sich bekehrt. Er nahm sie im Haus, er wusch die Wunde und wurde sofort, hat sich taufen lassen. Nun, hier steht es auch, dass sein ganzes Haus sich taufen lassen hat. Und möchte ich sagen, das habe ich oft, diese Stelle wird als Belegstelle benutzt, dass jemand, ja, dass Kinder, dass Säuglinge getauft wurden. Möchte ich hier erklären, hier steht es gar nicht vom Säuglinge. Zweitens, es sagt hier, das ist nur eine Kleinigkeit, aber hauptsächlich spricht er hier davon, dass nicht nur das ganze Haus sich taufen lassen hatten, sondern das ganze Haus die gute Botschaft gehört hatte. Er sagte, sie redete das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Das heißt, das ganze Haus hat das Wort Gottes gehört. Zweitens, sie lassen sich taufen in Vers 33. Drittens, Vers 34, das ganze Haus, er sagte, er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Das heißt, das ganze Haus ist gläubig geworden. Das ganze Haus hat Gottes Wort gehört und geglaubt, gläubig geworden, das ganze Haus hat sich taufen lassen. Das heißt, hier, wenn Säuglinge im Haus waren, dann war es unmöglich. Weil das ist hier Gläubigen. Das heißt, sie müssen eine freie Entscheidung treffen. So hat das ganze Haus sich geglaubt, die Entscheidung getroffen. Und das passiert, liebe Leute. Vielleicht haben wir das nicht erlebt, aber ganze Häuser, ganze Familienhäuser, die sich entscheiden für Jesus. Das ist, wo Gott das wirkt. Und man denkt, Philippi, hier in Mazedonien, wo sie überhaupt nicht von Jesus gehört hatten. Europa hat gar nicht gehört. Und hier kommt ein Kerkermeister mit seinem ganzen Haus zu lebendigen Glauben. So gut ist der Herr. Denk, wie Paulus sich leiden lassen hatte. Und die Schmerzen, die Schläge spüren sie immer noch. Aber das Evangelium hat die Herzen erreicht. Zum Schluss. Anwendung für uns für heute. Hat die Kraft des Evangeliums dein Leben verändert? Hast du Jesus begegnet? Das ist nicht nur eine lose, entspannte Begegnung, sondern wenn du Jesus begegnest, er ändert alles. Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, er ist eine neue Schöpfung, Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ein neues Leben. Lydia hat ein ganz neues Leben. Dieses kleine Mädchen hat ein neues Leben. Der Kerkermeister hat ein ganz neues Leben. Gott hat in ihrem Leben gewirkt und alles verändert. Die Kraft des Evangeliums kommt in zwei Sätzen, sagt einer. Zuerst heißt es, ich bin sündiger und fehlerhafter, als ich je zu glauben wagte. Aber dann folgt schnell, ich bin mehr angenommen und geliebt, als ich je zu hoffen wagte. Diese zwei Sätze brauchst du, um dich zu bekehren. Ja, ich bin Sünder. Wenn jemand sagt, du bist Sünder, ja, stimmt. Schlimmer, als sie denken. Aber ich bin mehr angenommen und geliebt, als ich je zu hoffen wagte. Das ist das Wunder des Evangeliums. Das anzunehmen, dieser Liebe von Jesus, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass er die Strafe der Sünde genommen hat. Die bösen Taten, alle bösen Taten, die du getan hast, hat er am Kreuz die Strafe dafür genommen. Er wurde Sünde gemacht für dich, damit du leben konntest. Das ist das Evangelium. Hat es sein Leben geändert? Zweitens, ist es dir als Christ klar, warum du auf dieser Erde bist? Jesus Zeugnis zu geben. Und das ist letztendlich, das ist, wie wir Gott meistens verherrlichen, wenn wir Jesus erzählen und das anderen von Jesus Gott verherrlichen, wie diese Kerkermeister, die Gott lobten jetzt. Das ist, was das Evangelium bringt. Ist es uns klar als Gemeinde, dass es unsere Aufgabe ist, nicht nur einen schönen Gottesdienst zu haben, nicht nur eine schöne Zeit zu haben, sondern wir sind hier, Zeugnis von Jesus zu geben. Das ist unser Auftrag. Nicht mehr, nicht weniger. Gott groß zu machen, verherrlichen, jünger machen, dass Menschen sich verändern. Drittens, bist du bereit für den Herrn zu leiden als Christ? Schämst du dich, dass andere wissen, dass du Jesus, an Jesus glaubst und ihm folgst? Wenn jemand, was ganz plastisch machen, wenn jemand dein Profilbild anschaut oder Profil schaut, Social Media oder was auch immer, wenn sie an dich denken, wissen sie, dass du Christ bist? Dass du Jesus folgst? Oder wenn du sie begegnest, deine Freundeskreis, würden sie überrascht sein, wenn du sagst, du gehst in eine christliche Gemeinde und Jesus folgst? Schämen wir uns? Dann verpassen wir unseren Auftrag. Der sagt, ja, aber es könnte schwer sein. Ja, doch. Aber es ist für Jesus. Das Evangelium ist mächtig, um Seelen zu retten. Sind wir davon überzeugt? Sind wir überzeugt? Lassen wir Gott unserem Herzen verändern? Und sind wir bereit, anderen davon zu erzählen, weil wir so überzeugt sind, was er für uns getan hat? Möge der Herr uns Gnade schenken, treu zu bleiben und das Evangelium zu predigen. Wir beten. Jesus, wir danken dir. Dein Wort hat Kraft. Ändere du unser Herzen heute. Lass die Kraft des Evangeliums uns verändern heute. Amen.